Gottes Verheißung und die Zukunft der Welt. Hoffnung zwischen Illusion und Resignation. So habe ich meine Predigt überschrieben, die so eine Art Mittelding ist zwischen Predigt und Bibelarbeit. Ich denke, es lag nicht nur daran, dass ich damals noch jung war. Jedenfalls habe ich in Erinnerung, dass damals, wo ich im zarten Alter von 13, 14 war, die Welt noch voller euphorischem Optimismus war. Durch technischen Fortschritt und entsprechendem Wirtschaftswachstum kann man einer besseren Welt entgehen. Aber inzwischen sieht die Lage anders aus. Man muss kein Schwarzseher sein, um sich Sorgen zu machen. Was ist denn mit der neuen Qualität globaler Bedrohung durch Terror? Was erwartet uns noch aus den sich auflösenden bzw. schon aufgelösten Staaten, sowohl an Gewalt als auch an Elend, das hier ankommt? Und was ist mit der Bevölkerungsexplosion und der damit verbundenen Verknappung bzw. den Problemen, weil längst nicht nur in ökologischer Hinsicht ein globaler Raubbau vollzogen wird, der unverantwortlich mit der Zukunft umgeht? Und welche Völkerwanderung wird erst noch entstehen aufgrund der Erderwärmung und ihren Folgen durch Dürrekatastrophen und die damit verbundenen Verteilungskriege? Und was passiert, wenn Terroristen nicht nur Sprengstoff und Kalaschnikows, sondern auch Chemiewaffen in die Hand bekommen? Die Frage ist also mehr als berechtigt. Hat die Welt noch Zukunft? Gibt es noch Zukunft? Und wie reagieren wir als Christen darauf? Und wenn ich mich nicht täusche, dann gibt es, wenn man nicht gerade verschlafen oder vollkommen gleichgültig ist, unter Christen vor allem zwei Haltungen, so kann ich es beobachten. Die einen, die rufen nach einem aktiven Einsatz für die Veränderung der Verhältnisse. Sie formulieren Appelle, dass wir jetzt aufstehen und kämpfen sollen für eine bessere Welt. So gut und in vielerlei Hinsicht auch richtig diese Haltung ist, liegt doch dabei der Gedanke nahe, die Zukunft der Welt würde an uns liegen. Wenn wir die Zukunft nicht sichern, dann wird es sie nicht geben. Überschätzen wir uns damit nicht maßlos? Gehen wir damit nicht einer fatalen Illusion auf den Leim? Die andere Haltung, die in der Christenheit weit verbreitet ist, ist der Rückzug dann eben in eine fromme Innerlichkeit. Es ist eine Fluchtbewegung. Rette deine Seele. Die Welt geht sowieso vor die Hunde. Und Erlösung heißt dann hinaus aus dieser vergehenden Welt in eine andere jenseitige Welt zu kommen. Und auch wenn man es vielleicht nicht direkt ausspricht, so tut man dabei so, als gehe dabei diese Welt ohnehin zum Teufel, beziehungsweise als gehöre sie längst dem Teufel. Und je nachdem, wie man persönlich gestrickt ist, stellt man dann auch noch apokalyptische Fahrpläne auf, wie dieser Absturz dann im Einzelnen geschehen wird. Und während das vorhin die Illusion einer Selbstüberschätzung war, ist diese Haltung nun von Resignation geprägt. Das Fahren dahin, die Welt hat ohnehin keine Zukunft. Beiden Haltungen ist eines gemeinsam. Sowohl die einen, die sagen, wenn wir die Zukunft nicht schaffen, dann gibt es sie nicht. Und die anderen, die sagen, rette deine Seele, denn die Welt wird ohnehin untergehen. Beiden gemeinsam ist die Haltung, dass diese Welt von Gott her keine Zukunft hat. Von Gott her keine Zukunft. Bei der ersten Haltung deshalb nicht, weil Gott uns die Sache überlassen hat. Manche sagen sogar, weil er tot ist. Oder sie drücken es in einem erbaulichen, aber letztlich schrecklichen Spruch aus, der da heißt, dass Gott keine Hände hat, nur unsere Hände. Dass also sein Reich nicht kommt, wenn nicht wir es bauen. Und bei der zweiten Position hat die Welt von Gott her keine Zukunft, weil Gott nur gesehen wird als Erlöser der Seelen und nicht des Leibes. Er wird gesehen als der Heiland seiner leider nur ganz wenigen Gläubigen, aber nicht als der Retter der Welt. Und wie stark steht dazu im Kontrast das Zeugnis der Heiligen Schrift? Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, sagt Gott durch den Propheten Jeremia. Gedanken des Heils und nicht des Unheils, euch eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Und deshalb zweitens die Verheißung Gottes. Wenn wir darüber nachdenken, müssen wir uns den Hintergrund zunächst klar machen, nämlich die eindeutigen Aussagen der Heiligen Schrift, dass alle Zukunftsfähigkeit der Welt und dann auch im Kleinen die Zukunftsunfähigkeit der Welt und dann auch im Kleinen die eines Menschenlebens ihren Grund, ihre Ursache in dem Bruch hat, der zu Gott entstanden ist. Nämlich, weil der Mensch gottlos werden wollte. Und das ist ein Verhängnis. Zunächst wollte der Mensch losgelöst sein von Gott. Zunächst wollte er gottlos sein und dann musste er gottlos sein. Wenn die Bibel von Sünde schreibt, ist immer eine Kombination aus Tat und Verhängnis gemeint. Also aus einem Lebensvollzug, für den der Mensch verantwortlich ist und zugleich aus einem Fluch, aus dem er sich gar nicht selbst befreien kann. Und so gibt es eindrucksvolle Zeugnisse für diesen Zusammenhang zwischen der Heillosigkeit der ganzen Welt und der menschlichen Sünde. Es verdorrt, verwelkt die Erde, verschmachtet, verwelkt die Welt. Weil die Erde entweiht ward von ihren Bewohnern, denn sie brachen den ewigen Bund. Daher frisst der Fluch die Erde, müssen ihre Bewohner büßen. Daher schwinden die Bewohner der Erde, bleiben nur wenige Menschen übrig. Schon auf den ersten Blättern der Bibel wird erzählt, wie der Mensch sein Glück ausgerechnet dort sucht, wo Gott gesagt hat, dass er nicht hingehen soll. Aus einem tiefen Misstrauen gegenüber Gottes guter Absicht für unser Leben meint Adam, also der Mensch, das hebräische Wort Adam heißt Mensch, meint der Mensch und Eva, die Lebendige. Also alle Menschen, man könnte sein Glück und seine Zukunft ohne Gott finden. Das scheint gewissermaßen ein Merkmal des Menschen zu sein. Deshalb steht es gleich zu Beginn der Bibel in jener Geschichte. Und aus dieser seiner Haut kann der Mensch nicht heraus. Auch das wird im Alten Testament mit erschreckend realistischen Worten gesagt. Kann etwa ein Moor seine Haut wandeln oder ein Panther seine Flecken? So wenig könnt auch ihr Gutes tun, die ihr ans Böse gewohnt seid. Kurz gefasst, die Bibel glaubt nicht an den Menschen. Sie hat nicht den Glauben, dass wir das Paradies schaffen könnten. Das ist der Hintergrund von allem. Nämlich die Einsicht, dass die rettende Wende nur von Gott kommen kann. Er selbst muss sie bringen. Er muss seine Königsherrschaft durchsetzen in der Welt, wie es immer wieder heißt. Eine Welt, die von ihm eigentlich nicht regiert werden will. Er selbst muss in Ordnung bringen, was der Mensch in Unordnung brachte. Er selbst, Gott, muss gut machen, was wir eben nicht gut, sondern meistens sehr schlecht machen. Die rettende Wende kann nur von Gott kommen. Und damit sind wir auch schon bei den großen prophetischen Ankündigungen vom Alten Testament, dass diese rettende Wende von Gott kommt, weil nämlich Gott selbst kommt. Er wird kommen und seine Königsherrschaft aufrichten. Seht da, euer Gott, er selbst kommt und hilft euch. Und Jesaja 52 sagt dann von dem kommenden König, nämlich dem Gott Israels und dem Gott der Völkerwelt, Jahwe offenbart seinen heiligen Arm vor den Völkern und aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Und dabei ist nicht gemeint, dass die Menschen nur Zuschauer sind bei dem Ereignis, das sich vor ihren Augen abspielt, sondern sie sind selbst betroffen natürlich. Das, was sie sehen, widerfährt ihnen. Sie sehen das Heil unseres Gottes. Über diese rettende Wende gibt es im Alten Testament zwei unterschiedliche Erwartungen. Und diese Erwartungen müssen wir auseinanderhalten. In den älteren Texten ist die Rede davon, dass die Wende innerhalb der laufenden Zeit und Geschichte erfolgt. Das ist dann die Rede von der sogenannten Endzeit. Sie ist die Zeit des Heils. Und das wird gedacht als eine erneuerte Welt und eine erneuerte Menschheit. Durchaus mit einigen katastrophalen Zwischenphasen da drin, aber entscheidend ist, dass diese Zeit innerhalb der Geschichte stattfindet. Und daneben gibt es die etwas jüngere Erwartung, die dann auch im Neuen Testament aufgegriffen wird, nämlich, dass die Wende geschieht als eine völlige Neuschöpfung. Also nicht als eine bloße Erneuerung, sondern eine Neuschöpfung. Siehe, ich schaffe neu den Himmel und die Erde, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, heißt es in Jesaja 65. Eine Neuschöpfung der Alten, aber eine echte neue Schöpfung. Und dahinter steht die Einsicht, dass die Wende noch viel radikaler und umfassender ausfallen muss, weil eine bloße Erneuerung, also eine Reparatur nicht mehr ausreicht. Gott, der am Anfang schuf, muss einen neuen Schöpfungsakt setzen. Es ist eine neue Welt, aber diese Welt ersetzt nicht einfach die alte Welt, sodass man sie gewissermaßen irgendwo auf einem Müllhaufen wiederfindet, sondern diese neue Welt verwandelt sie. Die alte Welt wird in die neue Welt transformiert, aufgenommen. Paulus kann sagen, mit dem schönen Bild, wir werden umkleidet von dem Neuen. Das Alte wird also in das Neue aufgehoben und mit hineingenommen in das Neue. Und wie sieht das Neue dann konkret aus? Ich möchte drei Blickrichtungen nennen, die miteinander verbunden, aufeinander bezogen sind. Zum einen ist das Neue eine neue Menschheit, die den Gott Israels als ihren König anerkennt. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir niederfallen, Jahwe, und deinem Namen die Ehre geben. Alle Völker, eine weltweite Hoffnung. Jesaja 45, vor mir wird sich beugen jedes Knie, mir wird zuschwören jede Zunge, nur in Jahwe ist Heil und Stärke. Zu ihm werden tief beschämt kommen alle, die gegen ihn entbrannt sind. Alle Feinde werden tief beschämt zu ihm kommen. Oder Zephania 3, Jahwe wird den Völkern neue, reine Lippen geben, sodass sie alle den Namen Jahwes anrufen und ihm dienen, Schulter an Schulter. Jesaja 14, Jahwe wird König werden über die ganze Erde. An jenem Tag wird sein Name einzig sein. Eine universale Anerkennung Gottes. Und das umschließt natürlich auch, ja selbstverständlich mit ein, dass unter dieser universalen Anerkennung Gottes die Sünde nicht mehr sein wird. Jesaja 11, man wird nirgends Sünde tun, noch Frevel, und das Land wird voller Erkenntnis Jahwe sein. So wie Wasser das Meer bedeckt. Also wird folglich auch unter der weltweit anerkannten Königsherrschaft Gottes, da werden keine Machtstrukturen und dementsprechend auch keine Unterdrückungssituationen, keine Ungerechtigkeitsverhältnisse mehr sein. Jesaja 12, 2, alles Hohe, Mächtige wird erniedrigt, der Herr allein wird hoch sein über jenen Tagen. Und dann heißt es in Jesaja 32, es wird dann nicht mehr ein Narr Fürst heißen und nicht mehr ein Betrüger edel genannt werden. Also man staunt über den Realitätssinn, der damals schon im Alten Testament herrschte. Eine neue Menschheit, die Gott als ihren König anerkennt und in der es keine Sünde und keine Gewalt mehr gibt. Und der zweite Aspekt ist, es wird verheißen, das Neue ist die Beseitigung von Krankheit und Leiden. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan, die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird verlocken. Keine Krankheit mehr. Und das Dritte, der Tod, wird nicht mehr sein. Wir finden es schon beim Propheten Jesaja, jenen großartigen Text, Jahwe nimmt die Trauerdecke von allen Völkern hinweg. Wir haben es vorhin gehört. Er wird abwischen die Tränen von allen Angesichtern. Damit bricht dann die Verheißung der Totenauferweckung auf. Psalm 22, in Jahwe werden anbeten alle, die in der Erde schlafen, alle Toten, weil Jahwe sie dem Totenreich entreißt. Und diese Verheißungen lassen zugleich erkennen, wie sehr die Menschheit damals schon ins Fragen kam, was denn aus ihnen wird. Wie es denn jetzt weitergeht, sowohl mit Israel und mit ihrem kleinen Leben als auch mit der Welt als Ganze. Und wie stark dazu im Kontrast diese Verheißungen. Wir wissen alle, dass das Neue Testament nicht in der Luft schwebt, sondern genau daran anknüpft. Jesus Christus ist die Inkraftsetzung des verheißenen Heils, so möchte ich es einmal ausdrücken. Das Alte Testament ist ja noch ein offenes Buch. Es kündigt die Weltenwende an. Es schaut aus nach dem Verheißenen. Aber es kann diesen Anbruch der Weltenwende noch nicht ansagen. Aber das Neue Testament bezeugt Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen Herrn, als die Einlösung jener göttlichen Verheißung. Was durch ihn gekommen ist, ist nichts Geringeres als die Weltenwende. Und so sagt Paulus in Römer 15, dass Jesus die Festmachung, heißt es dort wörtlich, die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung ist. Oder in 2. Korinther 1, alle Verheißungen Gottes sind ja, sind Amen in ihm. Oder denken Sie an jenen schönen Lobgesang des alten Simeon im Tempel in Lukas 2, der alte Mann und dann nimmt das Kind, nämlich das gerade neugeborene Kind Jesus auf den Arm. Nur ein Kind hat er und er sagt, dieses Kind sei das Heil, das Gott allen Völkern bereitet hat. Israel und den Heiden, allen Völkern. Oder Markus 7 nimmt die Verheißung aus Jesaja 35 auf. Siehe da, euer Gott, er selbst kommt und hilft euch. Da wird auf Jesus gezeigt. Siehe, euer Gott, er ist jetzt da, jetzt hilft er, jetzt ist er gekommen. Und deshalb ist es auch Unfug zu sagen, in Markus wird gewissermaßen nur ein irdischer Mensch erzählt, weit nahegebracht, ein Jesus von Nazareth, der die Herzen der Menschen erreicht. Nein, der Evangelist Markus ist so eindeutig und klar, es ist Gott selbst, der hier zu uns gekommen ist. Niemand geringerer als Gott selbst. Sonst hätte er diese Verheißungen doch nicht auf ihn bezogen. Und in Jesu Wirken und Verkündigen blinken auch alle drei Richtungen auf, die wir vorhin gesehen haben. Die alten Machtstrukturen werden aufgebrochen. Jesus bringt Menschen zusammen, die sich bisher bis aufs Blut hassten. Eine neue Menschheit beginnt mit ihm. Ein Zöllner und ein Zelot kommen zusammen. Ein Kollaborateur mit den Römern und das Mitglied einer antirömischen Partisanengruppe. Jesus stiftet Frieden bis hin zur Feindesliebe. Also, dass die neue Menschheit leuchtet schon zeichenhaft bei ihm auf. Genauso wie er auch Kranke heilt. Auch das ein Zeichen. Nicht alle werden geheilt, aber die Botschaft ist klar. Jetzt ist die verheißene Weltenwende gekommen. Und als er in Lukas 7 sogar einen Toten auferweckt, sagt die Menge der Augenzeugen nicht zufällig, Gott hat sein Volk besucht. Er ist gekommen, weil genau das im Alten Testament versprochen wurde. Dass mit Jesus mehr gekommen ist als nur ein reines Seelenheil, sondern dass mit ihm die Verwandlung und Neuschöpfung der Welt eröffnet wurde, das müssen wir erst wieder neu buchstabieren lernen. Zumindest in unserer westlich geprägten Christenheit. Für die Menschen der orthodoxen Kirchen ist das ein ganz selbstverständlicher Teil ihres Glaubens, der ständig in der Liturgie auch verdeutlicht wird. Nichts Geringeres als die Weltenwende ist mit dem Kommen, dem Sterben und der Auferstehung Jesu verbunden. Die Weltenwende. Und so greifen sie damit auch die alten Hymnen des Neuen Testamentes auf, in denen es um die Königsherrschaft Gottes geht, die durch Christus gekommen ist. Und das ist auch ein Aspekt, der in den neuen Liedern, in den viel umstrittenen, charismatischen Liedern immer wieder auch zum Glänzen kommt. Es ist gewissermaßen die Einholung der orthodoxen Frömmigkeit in unsere westliche Welt, die sich hier abzeichnet, weil wir ein Defizit hatten an der Stelle. Am Ostermorgen ist definitiv eine Entscheidung gefallen, nämlich dass einmal in dem Namen Jesu alle Knie sich beugen müssen und bekennen werden, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir haben es vorhin als Hymnus gebetet. Natürlich kommt einem dabei gleich in den Sinn, dass davon nur wenig bis gar nichts zu sehen ist. Und das weiß auch das Neue Testament. Die Enthüllung der in Kreuz und Auferstehung beschlossenen und noch verborgenen Wende, jene Enthüllung steht noch aus. Sie ist aber nahe, wie es heißt. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Denken wir daran, wenn wir in der Adventszeit jenes Lied wieder anstimmen, die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Oder nehmen wir die großartige Vision von Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Gott wohnt bei den Menschen. Sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, nicht Leid und Geschrei, kein Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen und der auf dem Thron saß, gemeint ist Jesus Christus, er sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist alles im Neuen Testament, in Kreuz und Auferstehung grundsätzlich entschieden. Die Wende ist eingetreten, die Entscheidung ist schon durch, kann man sagen. Das heißt, die Welt und mit ihr die ganze Menschheit, die Welt mit ihren tausend Plagen ist schon in Gottes Händen. Sie ist eben nicht in der Hand des Teufels. Und sie geht auch nicht zum Teufel. Diese Welt ist in Gottes Hand und ihre Zukunft hat schon begonnen, auch wenn die Enthüllung dieser Zukunft noch aussteht. Daran glauben wir als Christen. Hoffentlich, sage ich nur. Es hat vor Jahren mal ein Professor ein sehr sprechendes Bild verwendet, was mir hängen geblieben ist. Er sagte, nehmen Sie doch zum Vergleich jenen Tag in Rumänien, als durch die Radios verkündet wurde, Ceausescu ist gestürzt, der Diktator ist weg. Obwohl sich in diesen Räumen, in denen die Radiogeräte standen, äußerlich noch nichts verändert hatte, war mit der Nachricht doch schon eine völlig veränderte Situation eingetreten. Und auch die versprengten Soldaten, die immer noch die Menschen terrorisierten, hatten schon nicht mehr das letzte Wort. So wie Blumhardt es in seinem bekannten Lied formuliert hat, dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein ist die ganze Welt. Dieser Sieg lässt sich nicht mehr von ihm nehmen, weil die Entscheidung gefallen ist. Und zuletzt, wie sieht unsere Haltung aus? Die Haltung des Christen zwischen der in Jesus Christus angebrochenen Wende und der noch ausstehenden Vollendung. Also die Haltung zwischen Ostern und dem Tag der Wiederkunft. Diese Haltung nennt das Neue Testament Hoffnung. Und zwar umfasst die Hoffnung nicht nur uns selbst, auch nicht nur die Gläubigen, nicht nur die Gemeinde, sondern auch alle Menschen, auch die Toten, die ganze Schöpfung. Wir sehen noch nichts davon, dass Gott der Herr ist, noch sehen wir andere Herren, noch sehen wir andere Mächte und Gewalten. Und deshalb ist diese Hoffnung zwischen Ostern und der Wiederkunft Jesu auch nichts Selbstverständliches. Genauso wenig wie der Glaube selbstverständlich ist oder die Liebe. Hoffnung ist eine Gabe des Geistes. Aber es gibt sie, genauso wie es den Glauben und die Liebe gibt. Und diese Hoffnung unterscheidet sich sowohl von der Illusion wie von der Resignation. Also von jenen beiden Haltungen, die ich am Anfang skizziert habe. Hoffnung unterscheidet sich von der Illusion, denn der, der da hofft, dass Gott alles neu machen wird, dem ist das gegenwärtige Elend nicht egal, sondern erst recht unerträglich, aber er kennt dabei auch seine eigenen Grenzen. Er wird dabei nicht die Illusion haben, wir könnten als Christen oder als Menschheit allgemein mit einigem guten Willen und vernünftigem Tun die Welt schon wieder in Ordnung bringen. Stattdessen rufen wir, dein Reich komme. Ja, komm, Herr Jesu, komm bald, um einen neutestamentlichen Ruf aufzugreifen. Und unser Blick auf die unerlöste Welt wird auch immer Anlass sein zu der Frage an Gott, wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Das werden wir in der Adventszeit wieder singen. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt? Aber auch keine Resignation. Wer darauf hofft, dass Gott alles neu macht, kann die Welt nicht abschreiben. Und er kann auch keinen Menschen abschreiben. Weil Gott siegt, weil er schon gesiegt hat in der Auferstehung Christi. Deshalb hat es Sinn, sich für diese Welt einzusetzen, sich einzusetzen für die Zukunft dieser Erde. Ein von Hoffnung geleitetes Leben ist ein Leben im Licht des kommenden Tages. Und deshalb können wir uns auch nicht einfach abfinden mit dem Leiden und der Ungerechtigkeit. Wir legen Widerspruch ein gegen alles, was todbringend ist. Und deshalb engagieren wir uns, hoffentlich engagieren wir uns, und sei es im Umgang mit Flüchtenden, die hier angekommen sind und die Ungerechtigkeit dieser Welt gewissermaßen mit sich tragen. Sei es in ihrer Seele oder auch buchstäblich an ihrem Körper. Nochmal, lohnt es sich, sich einzusetzen für die Zukunft, für das Leben, für den Frieden, für die Gerechtigkeit? Ja, es lohnt sich. Und zwar gerade deshalb, weil die Zukunft der Welt in Gottes und nicht in unseren Händen liegt. Und Gott sei Dank auch nicht in den Händen der Herrschenden und Mächtigen, der Warlords oder Diktatoren. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum seid fest und unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist. Amen.